Liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte auch herzliche Grüße mitbringen von der christlichen Gemeinde Bietigheim-Bissingen an euch, an die Geschwister. Und wir wollen heute zum Abschluss dieser Vorträge, die dieses Wochenende sein durften, über ein Thema reden, das, denke ich, für uns alle wichtig ist. Unser Bruder hat es vorher schon angesprochen. Das Thema wird sein, der Weg der Treue inmitten der Verführungen der letzten Zeit. Einige von euch waren nicht dabei bei den Vorträgen, aber ich denke, uns allen ist bewusst, dass wir in einer ganz besonderen Zeit leben, in einer herausfordernden Zeit. Die Bibel, das Wort Gottes, bezeichnet es als die letzten Tage oder die letzte Zeit, die Zeit des Endes. Und der Herr Jesus tadelt einmal die Pharisäer, dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen und beurteilen könnten. Zumindest die, die noch mit dem Land verbunden sind, und so war es auch dort in Israel, ja, sie konnten vom Himmel her, vom Wetter her, ganz genau sagen, was am nächsten Tag für Wetter kommen wird, jedenfalls ziemlich genau. Das konnten sie, aber sie konnten nicht erkennen, dass damals, als der Herr Jesus unter ihnen auf der Erde war, eine ganz besondere Zeit für Israel angebrochen war. Die Zeit der Heimsuchung, wo der Messias selbst kommen würde und gekommen war, um ihnen das Heil zu verkündigen. Und so sind viele Menschen in der heutigen Zeit nicht in der Lage zu sehen, in was für einer Zeit wir heute leben. Dass es die Zeit ist kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Dass es die Zeit ist, in der diese gegenwärtige Welt mit ihrer Rebellion gegen Gott, mit ihrer Gesetzlosigkeit dem Ende entgegengeht, dem Gericht entgegengeht. Dass es eine Zeit ist, in der immer noch die Botschaft der Gnade und der Errettung durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus verkündigt wird. Aber wir wissen nicht mehr, wie lange es geschehen wird. Wir wissen nicht, wann diese Zeit der Gnade zu Ende ist. Und es ist Zeit, wirklich sich vor Gott zu prüfen und sich zu bekehren, solange noch die Möglichkeit da ist. Ja, und diese Zeit, über die sagt uns das Wort Gottes einiges, was zu den Grundmerkmalen der Zeit bevor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus gehört. Wir haben darauf schon in einem der Vorträge, sind wir kurz darauf eingegangen, aber ich möchte einfach noch einmal Matthäus 24 ab Vers 4 lesen. Vielleicht schon ab Vers 3. Der Herr Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Zitat, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und die Verse 11 und 12, da wiederholt der Herr Jesus noch einmal diese Warnung. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und im Vers 24 und 25 lesen wir, es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Ja, so sagt der Herr Jesus selber uns sehr eindringlich, dreimal wiederholt er es, dass in dieser letzten Zeit die Hauptgefahr für die Gläubigen die Verführung ist. Und ich denke, die Älteren unter euch Geschwistern, die ihr noch aus Russland geprägt seid, aus der Verfolgungszeit, ich denke, ihr könnt es bestätigen, wenn, sobald ihr hier in den Westen gekommen seid, da gibt es formale Freiheit, politische Freiheit. Die Christen werden nicht offen verfolgt. Aber das, was in einer, denke, in dieser Zeit der Unterdrückung nicht gekannten Weise hier wirksam ist, ist Irreführung. Ist das einfach ein andersartiges Christentum, sich verbreitet und propagiert wird durch alle möglichen Dinge. Ein Christentum, dem die Lauterkeit und Hingabe an den Herrn fehlt, die Gottesfurcht fehlt, die Heiligung fehlt. Es ist ein weltförmiges, laues, oberflächliches Christentum, das wir hier bei uns oft haben. Und es ist empfangsbereit für alle möglichen Arten von Verführung. In diesem modernen Christentum kann ein Modeprediger kommen und irgendwelche Dinge sagen, die von der Bibel völlig entfernt sind und niemand merkt es, alle klatschen Beifall. Hier gleich in der Nachbarschaft in Lüdenscheid hat einer der großen charismatischen Verführer Walter Heidenreich vor kurzem Robert Schuller gehabt, einen amerikanischen Fernsehprediger, der viel gefeiert wird, der jetzt auch Fernsehsendungen bei uns in Deutschland hat. Und dieser Mann sagt, man dürfe die Menschen gar nicht als Sünder ansprechen. Das hätte Jesus auch nie getan und der Mensch sei kein Sünder, es fehle ihm nur an Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Ja? Das ist ein anderes Evangelium, das ist eine freche Leugnung der Grundlagen des biblischen Evangeliums. Ja, das Fundament des biblischen Evangeliums ist, dass Gott heilig und gerecht ist und dass wir durch und durch verderbte, verlorene Sünder sind, die sich nicht selbst retten können. Und das wird völlig umgestoßen durch diesen Irrlehrer, aber er wird bei den heutigen modernen Christen gefeiert als ein Erfolgsmensch, weil er eine positive Botschaft hat und viele Menschen sich zu ihm versammeln. Ja, in seiner Gemeinde in Amerika gibt es über 10.000 Besucher und das ist heute das Kriterium, dass man viele Leute sammelt, dass man erfolgreich ist. Und diese Art von Christentum, wenn wir die Bibel genau nehmen, hat nichts zu tun mit dem Weg, dem schmalen Weg, den der Herr Jesus uns in seinem Wort bezeugt, dass er das Wahre ist. Sondern im Gegenteil, das ist genau der breite Weg, von dem der Herr in allem Ernst bezeugt. Viele sind es, die darauf gehen und sie gehen ins Verderben. So sind wir in einer Zeit, wo wir herausgefordert sind, sehr darauf zu achten, was ist der rechte Weg. Verführung, ich habe das schon mal gesagt, Verführung bedeutet, dass die Wegweiser Gottes, die uns den rechten Weg weisen, dass sie verdreht und verkehrt werden. Wenn ich in einer anderen Stadt bin, zu einem Dienst, dann muss ich meistens das Gemeindehaus finden, indem ich mich an den Wegweisern orientiere und an der Wegbeschreibung. Und wenn dann jemand käme und würde diese Wegweiser einfach umdrehen in eine andere Richtung, dann würde ich mich völlig verfahren. Ich käme nicht ans Ziel. Und genau das ist es, was der Teufel macht, wenn er Verführung in die Christenheit sät. Er verdreht die von Gott gegebenen Wegweiser in seinem Wort in eine falsche Richtung und die Christen laufen in die falsche Richtung und werden in die Irre geführt. Und davor, so sagt es uns unser Herr selber, davor sollen wir uns hüten, da sollen wir wachsam sein, damit diese Dinge uns nicht letztlich auch überfallen. Ja, ich möchte da nochmal 2. Petrus 3, Vers 15 bis 17 dazu lesen. Da wird es auch noch einmal deutlich gesagt. Ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, also in einer Zeit, wo in der Christenheit die Bibelkritik, die Ökumene, die Charismatik immer mehr voranschreitet und um sich frisst, in einer solchen Zeit sind wir doppelt herausgefordert, auf das Wort Gottes zu achten und uns ganz nah an unseren Herrn Jesus Christus zu halten. Uns, auch mir, wird immer wieder vorgeworfen, du bist so eng. Und ich sage, ich will gerne eng bei dem Herrn Jesus Christus bleiben und ich will gerne durch die enge Pforte eingehen, weil die weite Pforte führt ins Verderben. Ja, das müssen wir deutlich sehen. Und da ist es wichtig, dass wir uns nicht verleiten lassen von diesem Sog, der in der heutigen Christenheit zur Anpassung an die Welt, zur Ökumene und zur Charismatik hin besteht. Dieser Sog wirkt ein, ganz besonders auf unsere jungen Menschen. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Sie kommen alle irgendwann mal mit diesen falschen Lehren, mit diesen betrügerischen Dingen in Berührung. Und wir müssen sie unterweisen und ihnen das auch deutlich machen, dass sie sich da hüten müssen, damit sie nicht auf einen völlig falschen Weg kommen und Schiffbruch erleiden im Glauben. Das sind ernste Dinge und da müssen wir ganz klar auch warnen davor. Und wenn wir uns mit dieser Sache beschäftigen, wie können wir in dieser letzten Zeit überwinden und dem Herrn treu bleiben? Da ist mir ein Bibelwort sehr wichtig geworden und das möchte ich mit uns etwas genauer betrachten heute Morgen. Eine Mahnung des Wortes Gottes an uns Gläubige und sie steht im 2. Korinther 11 ab Vers 1. Dort ermahnt der Apostel Paulus die Korinther, diese Gemeinde, die er gründen durfte durch die Verkündigung des Evangeliums, um die er sich gemüht hat, die er sehr in Liebe getragen hat auf seinem Herzen. Und in dieser Gemeinde war, nachdem der Apostel Paulus weggezogen war, um woanders das Evangelium zu verkündigen, eine verführerische Strömung eingebrochen. Diese Strömung war getragen worden von Leuten, die sich auch Apostel nannten, von Leuten, die ganz offensichtlich, wenn wir den 2. Korintherbrief lesen, Juden waren, die aus Jerusalem kamen und die sagten, wir haben euch eine besondere Botschaft zu bringen. Wir wissen nicht ganz genau, was sie gepredigt haben, aber der Apostel Paulus zeigt, dass die Korinther, die geistlich unreif waren, dass sie ganz beeindruckt waren von dieser Botschaft, dass sie gedacht haben, das ist doch eigentlich viel besser als das, was der Apostel Paulus uns gepredigt hat. Diese Leute können besser reden und sie sagen so beeindruckende Dinge und eigentlich muss das doch richtiger sein als das, was Paulus sagt. Sie haben sich ein Stück abwenden lassen von der biblischen Lehre durch den Einfluss von falschen Aposteln und Boten, die unter ihnen aufgetreten sind. Und in diese Situation herein mahnt der Apostel Paulus, sie umzukehren. Und jetzt möchte ich einmal diese Verse mit uns lesen, 2. Korinther 11, ab Vers 1. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ja, das ist eine ganz ernste Mahnung. Es ist eine Mahnung, die aus der Liebe kommt. Der Apostel Paulus sagt, ich eifere um euch. Ich bin eifersüchtig, besorgt um euch. Wie es euer Herz steht, wo ihr hingeht. Und zwar mit göttlichem Eifer. Man könnte auch sagen, mit der eifersüchtigen Liebe Gottes. Eifersüchtig? Für uns Menschen ist Eifersucht eine negative Eigenschaft. Und doch, wenn Gott eifersüchtig ist, dann ist es etwas ganz, ganz Berechtigtes und Wichtiges. Ja? Gott ist eifersüchtig über uns. Er wacht eifersüchtig über uns. Warum denn? Weil er uns liebt. Weil er diejenigen liebt, die er zu seinem Sohn gezogen hat, die aus Gnade gerettet sind, die erkauft sind mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Der Apostel Petrus erinnert uns, ihr seid um einen teuren Preis erkauft, nicht um Gold oder Silber. Es hat Gott das Blut seines geliebten Sohnes gekostet, dass sündige Menschen aus Gnade errettet werden und bei Gott sein dürfen im Frieden. Und deshalb ist Gott eifersüchtig. Er möchte nicht, dass diejenigen, die um einen so hohen Preis erkauft sind, dem Herrn Jesus untreu werden. Und das war auch die Sorge des Apostels Paulus. Er sagt, ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Seht, und hier gebraucht er ein ganz wunderbares Bild, über das wir noch einmal ein bisschen nachdenken wollen. Ja? Paulus war ja der Evangelist, der den Korinthern die Botschaft von Jesus Christus gebracht hat. Sie haben vorher nichts gewusst von dem Herrn. Sie waren in ihren Sünden tot. Und dann kam Paulus und hat ihnen bezeugt, dass es einen Erretter gibt. Einen, den Sohn des lebendigen Gottes, der vom Himmel auf die Erde kam, der Mensch wurde, um am Kreuz zu sterben für sündige Menschen. Das ist die kostbarste und wunderbarste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und nun vergleicht Paulus sich selbst mit einem Bild, das damals den Menschen in der Antike gut vertraut war. Heute haben wir etwas Mühe, das zu verstehen. Es gab damals so etwas wie einen Brautwerber. Ja? Der kam dann im Auftrag des Bräutigams oder des Vaters des Bräutigams, um anzuhalten für die Hand der Braut. Und dieses Bild gebraucht Paulus hier, und er sagt, als ich das Evangelium euch verkündigt habe, als ihr den Herrn Jesus angenommen habt, da habe ich sozusagen wie ein Brautwerber einen Ehevertrag schließen helfen zwischen dem Herrn Jesus und euch. Ihr seid jetzt dem Herrn Jesus Christus verlobt. Und damals, in den damaligen Zeiten, war die Verlobung etwas anderes als bei uns heute. Bei uns heute ist es ein Versprechen, was man wieder auflösen kann. Es ist sogar manchmal ganz gut, wenn man es wieder auflöst, wenn man es unbedacht gegeben hat. Aber damals war die Verlobung praktisch schon die Eheschließung vor Gott und vor den Menschen. Es war ein Ehevertrag, der damals geschlossen wurde. Dazu gehörte auch, dass der Bräutigam einen Brautpreis bezahlt für seine Braut an die Eltern der Braut. Und wenn das gemacht war, dann waren die beiden vor Gott und den Menschen bereits ein Ehepaar. Die Ehe war geschlossen. Aber durch die Sitten der Zeit und die Umstände bedingt war es meistens so, dass der eigentliche Vollzug der Ehe, die Vereinigung von Bräutigam und Braut, erst später stattfand. Da musste oft noch das gemeinsame Haus gebaut werden oder andere Dinge, sodass das also getrennt war, dann die eigentliche Hochzeit von der Verlobung. Und ich möchte einfach auch mal eine alttestamentliche Begebenheit da mit hineinnehmen, die uns ganz wunderbar zeigt, was Paulus hier eigentlich gemeint hat. Ich meine die Brautwerbung, die der Knecht des Abraham für den Sohn Abrahams, für Isaak, vollzieht. Abraham sendet seinen Knecht, seinen vertrautesten und erfahrensten Knecht aus, um für seinen Sohn Isaak eine Braut zu holen. Und er sagt ganz klar, nicht von den Töchtern Kanaans. Er wollte, dass er zu Gläubigen hingeht, die auch den Herrn, den lebendigen Gott kennen, dass die Braut für seinen Sohn bei Gläubigen aus einer gläubigen Familie kommt. Ich denke, das hat uns auch ganz viel zu sagen. Heutzutage sind manche Christen in Gefahr, das da nicht so genau zu nehmen und zu meinen, ach, auch wenn mein Ehepartner ungläubig ist, er wird sich ja bestimmt noch irgendwann bekehren. So schlimm ist das auch nicht. Aber ihr Lieben, das ist etwas sehr Ernstes und Bitteres und Trauriges, wenn man gegen den Willen Gottes einen ungläubigen Ehepartner heiratet. Wenn man will, dass die Familie im Segen ist, dass die Ehe im Segen ist, dann ist es so wichtig, dass beide Teile wirklich den Herrn Jesus als ihren Retter kennen und ihm nachfolgen gemeinsam. Sonst kommt da viel Not und Elend. Und so war das sehr weise und gottesfürchtig von Abraham, dass er das gesagt hat. Nun begibt sich Eliezer, so sagt man, dass es der sein möchte, der Knecht jedenfalls, auf diese lange Reise. Das waren ja über 1000 Kilometer, eine gefahrvolle Reise. Und er wusste nicht, wer soll die Braut werden. Und er bat den Herrn um Führung. Auch das ist ein Hinweis, den wir heute, denke ich, gut gebrauchen können. Ein gottesfürchtiger junger Mann, eine gottesfürchtige junge Frau wird beten und wird den Herrn bitten, dass sie doch wirklich denjenigen wirklich auch als Ehepartner bekommt und annimmt, der von Gott dafür auch vorgesehen ist. Ja, und so kommt dieser Knecht zu Rebekka, diesem jungen Mädchen, dieser jungen Frau, und er sagt ihr von Isaak, dem Sohn des Abraham, von seinem Erbe, und dann sagt er: Willst du die Frau von Isaak werden? Und das Interessante ist ja, Rebekka hat den Isaak ja nie gesehen. Sie weiß nur das von ihm, was der Knecht ihr erzählt hat. Aber sie sagt ja. Sie ist sogar bereit, sofort mit dem Knecht abzureisen, um Isaak zu sehen. Schaut, und das ist ein von Gott gegebenes Bild für unseren Stand als Christen. Wie in dem Moment, wo wir uns bekehrt haben und wirklich ein Eigentum des Herrn Jesus Christus geworden sind, da sind wir Braut, da sind wir verlobt mit dem Herrn Jesus Christus. Und nun beginnt die Reise der Braut zu dem Bräutigam. Das war bei Rebekka auch wieder eine gefahrvolle Reise, die sicher mindestens einen Monat gedauert hat, über viele unwegsame Strecken, Wüsten und Gegenden, wo Räuber waren. Und so ist es bei uns, dass wir, solange wir hier noch auf der Erde sind, noch nicht mit dem Herrn Jesus vereinigt sind im eigentlichen Sinn. Wir sehen ihn noch nicht, aber wir sind unterwegs zu ihm. Und schaut, jetzt kommt diese Warnung, die der Apostel Paulus uns hier ans Herz legt. Was wäre es gewesen, wenn die Rebekka unterwegs auf ihrer Reise plötzlich ihre Augen auf einen anderen Mann geworfen hätte und gesagt hätte: Ich habe es mir anders überlegt, ich will gar nicht den Isaak, ich will mit dem Mann da gehen, den ich da gerade getroffen habe. Was wäre das gewesen? Das wäre eine schreckliche Sünde gewesen, ein Treuebruch. Das wäre im Grund Ehebruch gewesen mit allen Konsequenzen. Ja? Und so sagt die Bibel für uns Gläubige: Wir müssen Acht haben, solange wir hier auf der Erde noch auf dem Weg sind, in der Nachfolge des Herrn Jesus, dass nicht etwas anderes unsere Herzen gefangen nimmt, etwas anderes als unser Bräutigam und Herr Jesus Christus. Dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir keusch bleiben, rein, unbefleckt von sündigen Begierden und sündigen Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber für uns Westdeutsche ist der Begriff keusch ein veralteter Begriff. Da lächeln die Leute nur noch drüber und machen Witze. Ja, aber in der Bibel wertet Gott Keuschheit und Reinheit als etwas ganz, ganz Hohes und Wertvolles. Ich kann nur die jungen Leute unter euch herzlich bitten, dass ihr das im Herzen behaltet. Wir sollen keusch, unbefleckt von Schmutz und Sünde dem Herrn Jesus nachfolgen und auch keusch in eine Ehe gehen, wenn der Herr Jesus uns eine Ehe schenkt. Nicht schon vorher irgendwelche Freundschaften und Beziehungen haben, nicht schon vorher Dinge ausprobieren wollen, die Gott in die Ehe hineingelegt hat. Das ist etwas so Wichtiges. Und heute herrscht ein Geist der Unzucht, der Hurerei in der Welt, der alles in den Schmutz zieht, was Gottes Schöpfungsordnung und Gottes Gebote bewahren wollen, dass ein Mensch sich bewahrt für die Ehe. Das ist heute so selten geworden. Aber ich kann nur jedem Mut dazu machen, das so zu tun. Und genauso wie sich ein junges Mädchen rein bewahren sollte für die Ehe, so sollte sich jeder Gläubige geistlicherweise rein und unbefleckt bewahren für die Vereinigung mit dem Bräutigam im Himmel, für das Hochzeitsmahl des Lammes, für den Herrn, von dem die Bibel sagt: Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ja? Das soll unsere Herzensstellung sein. Und das ist dieses Bild, das der Geist Gottes hier gebraucht, um unsere Stellung zu unserem Herrn Jesus Christus deutlich zu machen. Es kommt darauf an, dass wir ihm hier in Treue nachfolgen, ohne uns ablenken zu lassen. Und nun zeigt Paulus in Vers 3, dass es da einen gibt, der hat viel Interesse dran, uns aus dieser Treue und Keuschheit herauszulocken. Und die Bibel nennt es ganz klar beim Namen: Es ist die Schlange, es ist der Widersacher, der Satan. Und die Bibel bringt uns ein ganz nachdenkenswertes Beispiel. Die Schlange hat Eva verführt. Und wir können einmal gut drüber nachdenken, wie hat es die Schlange gemacht? In ihrer List. Ja, die Schlange ist listig. Eva war als Geschöpf Gottes unschuldig zu der damaligen Zeit. Sie hatte die Segnungen und die Fürsorge Gottes empfangen und genossen, so wie Adam auch. Und dann kam die Schlange und hat gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Sie hat Misstrauen geweckt an der Güte Gottes, an der Wahrhaftigkeit Gottes bei der Eva. Und die Eva, anstatt dass sie sofort weggeht von der Schlange, sie lässt sich darauf ein, mit der Schlange zu reden. Sie nimmt diese Gedanken ernst, die der Satan ihr einflüstert. Und dann kommt sie an den Punkt, durch die Lüge des Feindes, dass sie von der Frucht isst, die Gott ihr verboten hat. Und der Feind hat ihr nicht etwa irgendetwas Materielles versprochen, sondern ein hohes geistiges Gut. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Ja? Die Schlange hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werden euch die Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist heute noch die Verführung der Schlange, dass sie versucht, die Menschen zu verleiten, dass sie sich selber erheben sollen und wie Gott sein wollen. Und wenn wir sehen, was der sündige Mensch heute alles angerichtet hat in der Umweltzerstörung, auch in der ganzen Herrschaft der Vernunft in der Gesellschaft, in der Politik, er will sein wie Gott. Und was macht er? Er bringt alles durcheinander und zerstört alles, was Gott geschaffen hat. Er zerstört die Natur und die Umwelt, er zerstört aber auch die von Gott gegebenen gesellschaftlichen Beziehungen, die Ehe, die Familie, alles wird immer mehr zerstört und aufgelöst, weil der Mensch sein will wie Gott, anstatt sich demütig unter Gott zu beugen. Und das alles kam durch die Verführung der Schlange. Und so warnt uns der Geist Gottes, dass auch nicht wir uns verführen lassen, dass nicht unsere Gesinnung verdorben und abgewandt wird von der Einfalt gegenüber Christus. Und hier ist noch etwas ganz geistlich Wichtiges für uns zu beachten. Ihr Lieben, auch das Wort Einfalt ist bei uns zumindest ein Wort, über das man nur noch spottet. Wer einfältig ist, der ist weder cool noch clever, der weiß einfach nicht, wie man mit dem Leben richtig umgeht, der kann seinen Vorteil nicht verfolgen, der ist ein bisschen dumm. Aber in der Bibel ist Einfalt etwas Kostbares und Wertvolles. Was bedeutet denn Einfalt? Einfalt bedeutet, dass in meinem Herzen nicht mehrere Sachen gleichzeitig sind. Ja, da gibt es Leute, die sagen nach vornherein, ich liebe dich, mein Bruder, und hintenrum haben sie Hintergedanken. Sie meinen es nicht so. Ja, sie verfolgen ihre eigenen Gedanken, die sie verbergen. Das ist das Gegenteil von Einfalt, ein zwiespältiges Herz, sagt der Jakobusbrief. Das ist das Gegenteil von Einfalt. Und Einfalt heißt ganz einfach, wenn ich den Herrn Jesus habe, dann brauche ich nichts mehr auf der ganzen Erde. Ich habe alles in ihm, ich bin glücklich in ihm, ich will nichts anderes als meinen Herrn und Heiland haben. Das ist die erste Liebe. Das ist die Herzenshaltung, die eigentlich jeder von uns haben sollte oder zumindest gehabt haben sollte am Anfang seines Glaubenslebens. Wenn die Bekehrung echt ist, dann kommt diese erste Liebe ins Herz. Und wir wissen, in dem Herrn Jesus habe ich alles. Er ist meine Kraft, er ist mein Friede, er ist mein Schutz. Alles habe ich in ihm. Luther übersetzt es so schön in dieser Psalmenübersetzung, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ja, das ist Einfalt. Einfalt gegenüber Christus. Dass der Herr Jesus unser Ein und Alles ist. Und schaut, das ist diese kostbare Wirkung des Heiligen Geistes. Das möchte Gott, dass wir das bewahren. Dass es nicht nur in den ersten Tagen und Wochen unserer Bekehrung so ist, sondern dass es auch noch nach 5, nach 10, nach 20 Jahren in unserem Glaubensleben so ist, dass unser Herz ganz und lauter auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist. Aber ihr Lieben, ich denke, das müssen wir, wenn wir uns prüfen, ganz ehrlich sagen, da haben wir Not. Da ist es doch oft so, dass Dinge sich dazwischen schieben, dass unser Herz geteilt ist, dass andere Dinge in unserem Herzen einen Platz einnehmen, den sie eigentlich nicht einnehmen sollten. Und davor warnt uns der Herr Jesus durch den Apostel Paulus, durch dieses Bibelwort. Dass wir doch zu der einfältigen ersten Liebe an den Herrn zurückkehren. Und ich möchte mal sagen, es gibt da verschiedene Methoden, wie der Satan in seiner List uns von dieser Einfalt ablenken will. Die eine Methode haben wir in den letzten Vorträgen ein bisschen näher betrachtet. Der Feind versucht nämlich, eine höhere Form von Frömmigkeit, ein besseres Heiligungsleben, mehr Kraft, mehr Sieg uns vor Augen zu stellen und als eine Verlockung hinzustellen, als das, was der Herr Jesus uns in seinem Wort verspricht und was er uns gibt. Und das ist eine große Versuchung für viele. Der Teufel sagt, wenn du die Geistertaufe annimmst, wenn du dich als Pfingstler und Charismatiker von diesem Geist beeinflussen lässt, dann bekommst du tiefere Offenbarungen Gottes. Gott redet in hörbaren Stimmen, du siehst Visionen, du bekommst zusätzliche Erkenntnisse über ganz verschiedene Dinge, die haben die einfachen Christen nicht, die nur ihre Bibel haben. Und du bekommst mehr Kräfte. Und das alles ist eine teuflische Verführung. Es sind falsche Kräfte und falsche Erkenntnisse und falsche Visionen. Und durch diese Art von Scheinfrömmigkeit werden scharenweise Christen heute von dem Herrn Jesus abgelenkt und auf einen falschen Weg verführt. Das ist die eine Seite. Aber ihr Lieben, die Bibel zeigt uns, dass es da noch eine andere Seite gibt, eine andere Macht und Gefahr, die unsere Herzen gefangen nimmt und von der Treue an den Herrn Jesus weglenken will. Und das sagt die Bibel ganz deutlich in Jakobus 4, Vers 4, das wollen wir mal miteinander lesen. Da sagt Jakobus, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ihr Lieben, lasst uns das ganz bewusst sein. Die Welt, das ist eine Macht, nicht nur eine politische Macht, es ist auch eine geistige Macht. Es ist eine Verführungsmacht und dahinter steht der Fürst dieser Welt. Und die Welt hat uns Gläubigen viel anzubieten scheinbar. Wenn du dich darauf einlässt, dann bietet dir die Welt zum Beispiel an, dass du Karriere machen kannst, dass du Macht bekommst über andere, dass du Erfolg haben kannst, viel Bestätigung, wenn du fleißig arbeitest und wenn du dich ihr völlig zur Verfügung stellst, ja, dann kann sie, winkt sie mit viel Geld, mit schnellen und starken Autos, mit allen möglichen Vergnügungen, die man sich dann leisten kann. Ja, Karriere, Beruf und Geld ist eine große Versuchung, vor allen Dingen für junge Männer. Und es gibt viele Christen, die sollten eigentlich dem Herrn Jesus in der Gemeinde dienen. Vielleicht sollten sie als Missionare hinausgehen in andere Länder und anstattdessen versklaven sie sich an die Welt und sind erfolgreich und arbeiten 40, 50, 60 Stunden in der Woche, Überstunden, scheffeln Geld. Aber im Grund können sie ihres Herzens nicht froh sein, weil sie sich verkauft haben, dem Geld, dem Mammon zu dienen, statt dem Herrn Jesus. Ich sage nicht, dass wir nicht arbeiten sollen für unseren Lebensunterhalt, das ist ja wohl klar. Aber es ist ein Unterschied, ob ich, und das tun auch manche Christen, dass sie um des Dienstes für den Herrn Jesus willen bewusst auf Karriere, auf bessere Stellungen, auf höhere Bezahlung verzichten und sagen, nein, ich will noch Zeit und Kraft haben, um der Gemeinde und dem Herrn Jesus zu dienen. Ich brauche nicht die Anerkennung der Welt. Ich brauche nicht nochmal 4.000 Euro oder noch irgendetwas an materiellen Vorteilen, sondern lieber will ich etwas bescheidener sein und mein Geld normal verdienen und dafür Zeit und Kraft haben, dem Herrn zu dienen. Ja? Oder es gibt vielleicht manche, die geben eine sichere Stellung, sogar Beamtenpensionen auf, um als Missionare irgendwo in ein anderes Land zu gehen. Ja? Ich finde, diese Gesinnung sollten wir grundsätzlich haben. Gott führt nicht jeden so, aber wenn wir das nicht auch sehen, dass Erfolg und materielle Bestätigung und auch vielleicht ein kreativer Beruf, der einem viel Spaß macht und trotzdem die Zeit wegfrisst, die fürs Reich Gottes sein sollte, dass alles das Verführungen sind, dass wir da vor Gott Entscheidungen treffen müssen, wenn wir wirklich dem Herrn treu bleiben wollen, gegen die Verlockungen dieser Welt. Es gibt auch andere Dinge, die den Herrn ganz gewiss betrüben. Dazu gehört auch, was die Frauen angeht, oft dass eben da in der Welt ein Geist der Unzucht, der Lockerheit, der Leichtfertigkeit ist. Und auch das greift auf die Christen über. Es zeigt sich oft auch in der Kleidung der Frauen. Und das ist nicht so nebensächlich, wie man meint. Das ist keine Sache, die wir durch irgendwelche gesetzlichen Vorschriften regeln können. Aber ihr Lieben, wie sich eine junge Frau, ein Mädchen, das dem Herrn Jesus nachfolgen will, kleidet, das ist eine Frage der Herzenseinstellung. Und wenn mein Herz keusch ist und wirklich dem Herrn gehört, dann kann ich mich nicht so kleiden, dass Männer oder junge Männer dadurch verführt und verleitet werden und dass man kokettiert mit den Haltungen, die in dieser Welt sind und die ein Greuel vor Gott sind. Da müssen wir einfach aussehen, die Liebe zu dem Herrn Jesus sollte uns leiten, uns da zurückzuhalten. Das gilt auch für die Männer heutzutage. Ja? Es gibt eine Verwilderung der Sitten, dass der Anstand, die Zurückhaltung, die Reinheit immer mehr zerstört wird. Und da müssen wir auch aufpassen, was wir lesen, was für Zeitschriften, was für Bilder. Ich hoffe, dass wenigstens das mit dem Fernsehen und Video deutlich ist, dass das nicht recht ist, dass das eine große Gefahr für die Christen ist, wenn sie sich diese Dinge ansehen, wo die Welt ins Unterbewusstsein hinein ihre Bilder, ihre Vorbilder hineinbringt und die jungen Menschen und auch die älteren Menschen werden dadurch befleckt und verdorben. Das sind die Dinge, um die es hier geht. Ich lese noch einmal 1. Johannes 2, diese Stelle, die auch davon spricht, von der Liebe, wen wir lieben, ab Vers 15 in 1. Johannes 2, da heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ihr Lieben, das sind Dinge, die sind ewig fest. Die Welt vergeht, ihre Begierden, ihre Vergnügungen, sie sind vergänglich, sie kommen unter das Gericht Gottes, dort wo sie in Bosheit ausgeübt werden. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Wo wollen wir uns orientieren? Ich möchte alle ermutigen und auffordern, die vielleicht auch in ihrem Herzen merken, dass sie noch gar nicht in dieser Brautesstellung sind, dass sie dem Herrn Jesus noch gar nicht angehören, als ein wirkliches Eigentum Jesu Christi, dass sie vielleicht nur so christlich mitlaufen, dass sie doch, auch das kann hier und heute geschehen, in ihrem Herzen sich völlig dem Herrn Jesus ausliefern, dass sie auch die Sünden bekennen, die sie von dem Herrn wegziehen, das sollten auch die tun, die schon gläubig sind, die dem Herrn gehören, aber nicht so leben als eine keusche Braut des Herrn. Möchte der Herr das doch schenken, dass wir uns da prüfen, dass wir uns da reinigen lassen und ganz neu ausrichten lassen auf die erste Liebe zu unserem Bräutigam, zu unserem Herrn und Heiland. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Dann haben wir die innere Kraft, in den Verführungen und Versuchungen dieser Welt dem Herrn treu zu bleiben. Dann haben wir die Kraft, ihm wirklich nachzufolgen, dann wird er uns auch bewahren bis hin ans Ziel. Ja, ich möchte einfach noch ein weiteres Wort mit uns teilen, das sehr ermutigend und auch sehr herausfordernd ist. Mitten in der Verführung dieser letzten Zeit hat der Herr einen treuen Überrest. Es ist nicht so, dass Gott zulassen würde, dass alle Christen diesem verkehrten Weg folgen und sich von der Liebe zum Herrn abwenden, sondern der Herr bewahrt die Seinen, wenn sie sich denn bewahren lassen. Ich lese einmal die ersten Verse aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia aus Offenbarung 3 mit uns. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und dann heißt es danach, Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ihr Lieben, das ist eine große Ermutigung und auch eine große Herausforderung. Der Herr sagt hier, es wird bis zu seiner Wiederkunft solche geben, die sein Wort bewahrt haben, die seinen Namen nicht verleugnet haben, die nicht mitgemacht haben bei dem breiten Verführungsstrom der Ökumene, der Charismatik, der Bibelkritik, der modernen, abgefallenen Christenheit, sondern die ihm treu geblieben sind. Und wisst ihr, das ist doch schön zu wissen, nachdem wirklich uns der Wind entgegensteht und ja, die Entwicklung der Christenheit immer schlimmer wird, dass da der Heilige, der Wahrhaftige, der Allmächtige Herr uns zusagt: Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Das bedeutet, diejenigen, die dem Herrn und seinem Wort treu bleiben wollen, diejenigen, die wirklich die Nachfolge Jesu Christi, die Kreuzesnachfolge ausleben wollen, sie werden eine Wirkungsmöglichkeit, eine offene Tür zum Zeugnis und zum Evangeliumsverkündigung behalten, bis der Herr wiederkommt. Gott wird es nicht zulassen, dass sein Licht völlig ausgelöscht wird, sondern er hat einen Leuchter. Es ist nur die Frage, gehören wir zu denen, wollen wir zu denen gehören, die wirklich durch ihre Treue den Herrn verherrlichen, durch die wirklich der Herr Jesus noch ein Zeugnis seiner Wahrheit geben kann in dieser von Lüge und Verführung immer mehr durchsäuerten Welt. Der Herr möchte das von uns. Der Herr möchte uns ermutigen, dass wir diesen Weg der Treue gehen. Und was bedeutet es? Wir sollen sein Wort bewahren. Das bedeutet, dass wir wirklich festhalten an dem Wort Gottes, an der gesunden Lehre, dass wir nicht davon Abstriche machen lassen. Heutzutage die meisten modernen Gemeinden verleugnen das Wort Gottes in vielerlei Fragen, zum Beispiel in der Frauenfrage. Es ist in modernen Gemeinden überhaupt kein Thema, dass Frauen reden können in der Versammlung, dass sie predigen, dass sie sogar in der Gemeindeleitung tätig sind. Das ist überhaupt kein Problem, das wird jederzeit so gemacht. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass Gott es nicht möchte. Ja, was ist denn dann? Ja, dann bricht man kaltblütig das Wort Gottes, um den Weltgeist und die Begierden und die fleischlichen Gesinnungen der Christen zu befriedigen. Das ist Abfall vom Glauben. Das ist nicht mehr mein Wort bewahren. Ja? Bewahren bedeutet immer auch gehorsam sein, es umsetzen in die Praxis. Und heutzutage wird die Treue derer geprüft, die sich wirklich noch nach dem Wort Gottes halten können. Aber der Herr will denen Gnade und Kraft geben, die diesen Weg gehen wollen. Wir können ihn ja nicht in eigener Kraft gehen. Wir haben ja zu kämpfen, nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen der Finsternis. Da kann uns nur der Herr die Kraft geben. Nur der Herr kann uns so stärken, dass wir überwinden können. Aber der verheißt uns hier, denen, die ihm treu bleiben wollen, dass er sie bewahrt in allen Versuchungen und Verführungen, dass er sie durchbringt, dass er sie auch zum Ziel führt. Das dürfen wir wissen, wenn wir wirklich diesen Weg der Treue gehen. Siehe, ich komme bald, sagt der Herr, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nimmt. Ja, wir sollen festhalten an der gesunden biblischen Lehre und sie nicht verkaufen um ein Linsengericht. Das ist eine wichtige Sache. Und dazu gehört auch, dass wir uns ganz klar absondern von allen Irrlehren, dass wir mit ihnen nichts zu tun haben. Auch da wird über die evangelische Allianz, über Pro Christ und andere Dinge, wird verlockt und sagt, mach doch mit bei der großen Einheit, helf doch zusammen, wir müssen alles Trennende zurücklassen. Und in Wirklichkeit bringt es eine Vermischung, die nur der Verführung dient und die Kraft der bibeltreuen Gläubigen zerbricht, wenn sie sich auf diese Vermischung einlassen. Und deswegen ist es auch wichtig, was in 2. Timotheus steht, dieser Weg der Absonderung, der Trennung von dem Bösen, da finden wir eine ganz klare Aussage. 2. Timotheus 2, ab Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus, das ist ein Bild für die Christenheit, gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja? Wir müssen uns also trennen von bestimmten Dingen, sie fliehen, und wir müssen auf der anderen Seite die Einheit und Gemeinschaft suchen mit denen, die den Herrn heute noch aus reinem Herzen anrufen. Das sagt uns das Wort Gottes. Ist auch interessant, wenn wir da lesen, auch im 1. Timotheus 6, wo auch die Verführung in der letzten Zeit geschildert wird, und dann sagt Paulus zu Timotheus in Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Du aber, o Mensch Gottes. Schaut, es ist gefährlich, wenn man nach links und rechts schaut. Man sagt, ach, die gehen doch auch den einfachen Weg. Die werden doch auch immer lockerer und freier. Die leisten sich's doch auch, das Wort Gottes zu übertreten. Warum muss nur ich immer so eng sein und dem Herrn so treu nachfolgen? Ja, aber schaut, hier gibt es keine Entschuldigung. Wenn wir einmal vor dem Herrn Jesus stehen, dann können wir nicht sagen, ja, aber die haben doch genau das Gleiche gemacht. Sondern sind wir persönlich gefragt und verantwortlich. Und so sagt Gott hier, du aber, auch wenn die anderen was Falsches machen, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage nach der Gottesfurcht, der rechten Gottesverehrung, der Hingabe an den Herrn, der Gerechtigkeit, dass wir das Wort Gottes wirklich umsetzen in unserem Leben. Das ist wichtig für diese letzte Zeit, wenn wir dem Herrn treu sein wollen. Und es gilt auch, das Wort Gottes treu zu bewahren. Auch dazu möchte ich noch kurz ein paar Verse lesen aus dem 2. Timotheus 3 und 4. Da heißt es ab Vers 14, 2. Timotheus 3, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel, des Wort Gottes, daran sollen wir uns halten, das sollen wir als unsere Richtschnur nehmen, es in aller Einfalt ausleben. Dann wird Gott uns auch Gnade schenken und uns bewahren und uns gebrauchen können. Und dann noch einmal Vers im Kapitel 4, die ersten Verse. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Wir brauchen in dieser letzten Zeit auch besonnene, klarstehende Diener des Wortes. Wir brauchen Gemeinden, in denen das Wort Gottes noch unverfälscht und klar gepredigt wird. Und wir sollten dafür beten, dass es solche Gemeinden gibt. Wir sollten beten für die verantwortlichen Brüder, für die Ältesten, für die Prediger, dass Gott ihnen Kraft gibt, das Wort noch unverfälscht und mutig zu verkündigen. Da gibt es auch Widerstand in der heutigen Zeit. Da wollen sie auch die Prediger beschneiden und zähmen und gucken, dass sie nur 20 Minuten irgendein Larifari erzählen, das, was die Leute gerne hören wollen. Das ist die moderne Tendenz. aber wir brauchen Prediger, die den Mut haben, den ganzen Ratschluss Gottes unverkürzt noch zu verkündigen. Dafür lasst uns beten und auch solche Brüder stärken und im Gebet hinter ihnen stehen. Ja, es gibt einen Lohn der Treue, damit will ich abschließen. Der Herr Jesus verheißt denen, die ihm treu bleiben, die Überwinder sind, er verheißt ihnen einen ewigen, herrlichen Lohn. Und ich möchte zum Ende noch lesen mit uns diese letzten Verse aus Offenbarung 3, aus dem Sendschreiben an Philadelphia, ab Vers 11 noch einmal. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten.